heute mal wieder in Herten sein zu dürfen und heute auch euer Pastorenehepaar singenderweise erleben zu dürfen. Und Jürgen Bialowons am Klavier, der 1968 mit mir schon mal auf einer Jungschaft-Freizeit dabei war. Und er hat mir heute gesagt, er hat sich da schon für Jesus entschieden und ist heute noch dabei. Das ist doch eine Freude. Vor 3 Wochen haben wir Pfingsten gefeiert. Pfingsten ist ja irgendwie ein unbegreifliches Fest. Weihnachten, da haben wir die Krippe vor Augen. Oft steht dann auch eine Krippe in den Kirchen. Karfreitag, da haben wir das Kreuz. Ostern, das leere Grab. Aber Pfingsten? Irgendwie unbegreiflich. Bertolt Brecht hat in seinem Kinderbuch einen Reim geschrieben. Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Während Geburtstag, Ostern und Weihnachten noch was einbrachten. Da ist was dran. Pfingsten, ich meine, ich habe meiner Frau ein paar Pfingstrosen geschenkt, weil sie die gerne mag und ich liebe auch Blumen, dadurch schenke ich auch schon mal öfter ein paar Blumen. Aber sonst, ich habe auch nichts gekriegt zu Pfingsten. Was haben wir von Pfingsten? Was bringt uns Pfingsten? Für die meisten Menschen stellt sich gar nicht die Frage, gut, die Arbeitnehmer, die haben ein verlängertes Wochenende, manche Schüler haben in manchen Bundesländern noch ein paar Tage Ferien, dann gibt es so einen kleinen Kurzurlaub. Aber was bringt uns Pfingsten? Vor einigen Jahren, als ich noch Gemeindepastor in Remscheid war, hatten wir als Kirchen der Stadt so eine Zeitungsbeilage herausgebracht. Und meine Aufgabe war nun, in dieser Zeitungsbeilage zu erklären, was Pfingsten bedeutet. Ja, das machen wir jetzt für die Zeitung. Wie erklärt man dieses unbegreifliche Fest? Aber ich habe es damals auf 3 Sätze gebracht. 3 Dinge macht Pfingsten deutlich. Erstens, die Predigt über Jesus Christus führt zum Glauben. Zweitens, die gläubig gewordenen lassen sich taufen. Und drittens, die Getauften bilden die Gemeinde. Und genau das ist an Pfingsten passiert. Und genau das passiert, wenn eine Predigt mitten durchs Herz geht. So heißt es nämlich nach dieser Pfingstpredigt. Ich habe mal auf eurer Seite ein bisschen reingeguckt. Euer Pastor hat ja zu Pfingsten gepredigt über den Heiligen Geist, den ersten Teil, und dann den Sonntag danach über den Anfang der Pfingstpredigt, dann über die Geistesfrucht. Und ich mache heute, wenn man so will, ein bisschen Fortsetzung und möchte über den Schluss der Predigt und die Wirkung dieser Pfingstpredigt sprechen. Dieser Schluss, sozusagen eine Zusammenfassung dieser Predigt, steht in Apostelgeschichte 2, Vers 36. Und in den darauffolgenden Versen wird geschildert, was diese Pfingstpredigt des Petrus bewirkt hat. Ich lese Apostelgeschichte 2. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung, und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Das Thema der meisten Pfingstpredigten ist der Heilige Geist. Aber das Thema der ersten Pfingstpredigt des Petrus ist Jesus Christus. Der Heilige Geist macht sich nämlich nicht selbst zum Thema, sondern der Heilige Geist, so hat Jesus das vorausgesagt, wird mich verherrlichen, wird mich groß machen. Gott zündet durch den Heiligen Geist sozusagen ein Licht an, dass uns ein Licht aufgeht und dass wir erkennen, wer Jesus ist und was es mit Jesus auf sich hat. Die Predigt zu Pfingsten ging mitten durchs Herz. Was war das für eine Predigt? Die Predigt, die Petrus zu Pfingsten hielt, war kein harmloses Wort zum Sonntag. Er redete nämlich seine Zuhörer an als Mörder und beschuldigte sie. Sie hätten den Tod von Jesus auf dem Gewissen. Aber bloß damit sie jetzt mal Bescheid wüssten, Gott hätte diesen Jesus, den sie getötet haben, zum obersten Chef der Welt gemacht. In der Luther-Übersetzung klingt das dann so: So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Punkt. Aus. Amen. Das war das Ende seiner Predigt. Kein tröstlicher Schluss, kein Hinweis auf Vergebung, kein frommes Schwänzchen. Ich glaube, wenn heute jemand so seine Predigt beenden würde, wäre das vielleicht auch das Ende seiner Predigttätigkeit. Denn wenn jemand heute predigt, hört man selten sagen, du brauchst Jesus, du gehst ohne Jesus verloren. Jesus ist allein der Ausweg, der Retter, der Erlöser. Heute hört man oft so, du bist eigentlich ganz okay, du brauchst noch so ein paar religiöse Streicheleinheiten, damit du so noch ein bisschen mehr spirituelle Energie bekommst und so deine Mitte wieder neu findest. So was Ähnliches hört man heute oft. Und das geht den Leuten ein wie Öl, nur gehen sie deswegen nicht in sich, geschweige denn in die Kirche. Die Predigt des Petrus ging den Leuten nicht ein wie Öl, sondern sie ging ihnen durchs Herz. Ich habe noch mal in diesen Tagen in der griechischen Übersetzung nachgeguckt, da steht tatsächlich, sie wurden gestochen in ihrem Herzen oder zersägt. Es traf sie mitten ins Herz. Was ging ihnen denn so durchs Herz? Das Erste, dass sie Schuld am Tod von Jesus hätten. Statt den Leuten nun etwas Nettes zu sagen, lässt Petrus seine Predigt in dem Vorwurf gipfeln, sie wären Mörder. Christusmörder. Das ist ja ganz bestimmt nicht die feine englische Art, um sich Sympathie zu erwerben. Aber das ist die biblische Art, um Menschen zu werben, um Menschen als das anzureden, was sie sind, nämlich vor Gott sind wir Sünder, ausnahmslos. Und das muss ich auch uns heute sagen. Wir alle haben den Tod von Jesus auf dem Gewissen. Wie Petrus es gesagt hat, ihr habt ihn gekreuzigt. Und wenn ihr jetzt vielleicht sagt, was, wer, wieso, wo, wir? Wir haben doch vor 2000 Jahren gar nicht gelebt. Da waren wir doch überhaupt nicht dabei. Das waren doch die Römer und die Juden. Wir waren es jedenfalls nicht. Dann muss ich euch sagen, diese Ausrede gilt nicht. Diese Ausrede ließ Petrus auch damals schon nicht gelten. Denn damals waren es ja nicht nur die Juden und die Römer, die die Predigt des Petrus hörten, sondern da waren viele Leute wegen des Festes zusammengekommen aus den verschiedensten Nationen. Fromme Touristen, die sich aufgemacht hatten aus Ägypten, Araber. Und die Kreuzigung, die war schon 50 Tage her, da waren die noch nicht dabei. Und doch, sagt Petrus, damit ihr Bescheid wisst, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Die Zuhörer der ersten Pfingstpredigt und auch wir heute haben Jesus gekreuzigt im Sinne von Jesaja 53. Er ist um unserer Sünde willen, unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Oder wie es in dem bekannten Passionslied von Paul Gerhardt, O Haupt voll Blut und Wunden, heißt: Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Ich bin schuld am Tod von Jesus. Jesus ist für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben. Und diese Erkenntnis, trifft die Zuhörer wie ein Pfeil mitten ins Herz. Ich hoffe, dass noch niemals von uns von einem Schuss getroffen wurde. Manchmal kommt man ja auch aus Versehen in so eine Schießerei rein. Wenn du von einem Schuss getroffen wirst, dann hast du nur noch einen Gedanken, nur noch eine Frage. Was mache ich jetzt, damit ich am Leben bleibe? Und das war die Situation nach der Predigt. Sie waren getroffen und haben nur noch eine Frage. Manchmal hat man ja nach einer Predigt mehr Fragen als Antworten, aber nach dieser Pfingstpredigt hatten die Leute in Jerusalem nur noch eine Frage. Was sollen wir tun? Und dann sagt Petrus, ihr sollt anfangen mit Jesus. Und er hat ihnen erklärt, wie das geht. Kurz und knapp, bekehrt euch und lasse sich ein jeder taufen auf den Namen von Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist eine klare Ansage. Das ist eine klare Antwort. Kein Wischiwaschi, so ich würde vielleicht meinen wollen. Ein gewisses Nachdenken über diesen Jesus wäre vielleicht hilfreich auch für ihr Leben. Mit solchen verdrehten Sprüchen kann kein Mensch etwas anfangen, geschweige denn mit Jesus anfangen. Aber darum geht es, dass Menschen, ja, dass wir mit Jesus anfangen. Darum ging es Petrus in seiner Predigt zu Pfingsten. Und darum geht es auch hier heute am 14. Juni 2026 in Herten. Die Antwort des Petrus ist eindeutig. Bekehre dich und lass dich taufen. Bekehre dich, damit geht's los. Das hat der Petrus übrigens von Jesus gelernt. Die erste Predigt von Jesus wird uns in den Evangelien auch so berichtet und zusammengefasst. Markus 1, Vers 15, tut Buße, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium, die frohe Botschaft. Mit der Bekehrung ging es also auch bei Jesus los. Das war seine erste Forderung. Und wir sehen also, Bekehrung ist nicht irgendwie etwas Spezielles, etwas Zusätzliches für ein paar fromme Spezialisten. Nein, Bekehrung ist etwas Grundsätzliches für alle. Bekehrung heißt, du hörst auf, dein Leben selbst zu bestimmen. Und du sagst, Herr Jesus, von jetzt an bestimme du über mich. Ich will dir gehorchen, ich will dir gehören mit Haut und Haaren. Hast du das schon einmal getan? Wenn nicht, dann tu es jetzt oder nachher in Gegenwart eines Zeugen. Und bedank dich bei Jesus für die Vergebung deiner Schuld, für seinen Tod am Kreuz und weihe ihm dein Leben. Bekehre dich, das ist das Erste. Das Zweite, lass dich taufen. Das heißt, lass dir deine Sünden vergeben und übergib dein Leben mit Haut und Haaren dem Herrn Jesus. Ich habe gerade euer Taufbecken gesucht, aber es ist hier, nicht? Also für alle, die hier noch keine Taufe erlebt haben, aber ihr habt ja jetzt schon mal öfter Taufgottesdienst hier. Wir haben meistens in unseren Baptistenkirchen hier ein Taufbecken und die Menschen, die Jesus nachfolgen, werden dann wirklich untergetaucht. Es gibt so schöne alte Tauflieder, da heißt es, ins Wassergrab versenkt. In dem Moment ist ja wirklich einer nicht mehr zu sehen, er ist im Wassergrab. Aber es ist noch keiner liegen geblieben, die kommen alle wieder hoch. Und das ist das Schöne, das ist in dieser Taufhandlung, wird das deutlich, wir stehen auf zu einem neuen Leben mit Jesus. Und dann bekommen wir den Heiligen Geist, den Geist Gottes, einen neuen Geist, der dich auf neue Gedanken, gute Gedanken und ins Reich Gottes bringt. Das sagt die Bibel ganz klar an vielen Stellen, dass der Heilige Geist ein Geschenk an seine Kinder, an die Kinder Gottes ist. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Verstehst du? Das ist keine Ankündigung, vielleicht bekommst du irgendwann mal bei einer gewissen Reife deines Christseins den Heiligen Geist. Nein, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Das schreibt Paulus Christen, Leuten, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Gegeben ist, das ist perfekt, das ist eine Tatsache, eine perfekte Tatsache. Das ist die Tatsache, von der wir als Christen ausgehen dürfen. Wir haben den Heiligen Geist, wenn wir Jesus angenommen haben, umgekehrt sind und uns haben taufen lassen. Du brauchst also nicht dauernd Gott zu bitten, dass er dir den Heiligen Geist geben soll, sondern du solltest dafür danken, dass er ihn dir gegeben hat, wenn du ein Kind Gottes bist. Nun sagen aber viele, davon merke ich leider gar nichts. Also müssen wir fragen, woran liegt es, dass zwar alle Kinder Gottes den Geist bekommen, aber scheinbar doch nicht alle seine Wirkungen mitkriegen? Antwort: Weil nicht alle die Bedingungen erfüllt haben. Manche bleiben schon beim Anfang stehen, die haben sich bekehrt, haben eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber lassen sich nicht taufen, bleiben auf halbem Wege stehen. Bekehre dich und lass dich taufen. Aber auch wenn wir uns bekehrt haben, getauft sind, dann sollten wir immer wieder danken für den Heiligen Geist und immer wieder neu auch bitten: Herr, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Pfingsten war ja nicht einmalig, es war wohl erstmalig, dass die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Aber wenn wir die Apostelgeschichte lesen, da alle, fast in jedem Kapitel heißt es, und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie wurden neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist eine ständige Sache. Und deshalb schreibt Paulus an die Christen zu Ephesus: Lasst euch ständig erfüllen mit dem Heiligen Geist. Die Bitte um den Heiligen Geist setzt allerdings das Bekenntnis meiner Schuld voraus. Ein klassisches Bekenntnis haben wir von König David überliefert in Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Es geht nicht, wie es der Pfarrer Wilhelm Busch im vergangenen Jahrhundert, hier ein Original ganz in der Nähe in Essen, lange Pfarrer, in seiner originellen Sprache einmal ausgedrückt hat: Es geht nicht darum, dass wir ein bisschen Gnade über unser sündiges Leben schmieren, sondern der Heilige Geist ist ein verzehrendes Feuer und keine fromme Soße. Wo er einkehrt, da muss er vorher auskehren. Davon singt der Liedermacher Manfred Siebald. Wir kennen uns ein wenig aus manchen Begegnungen in Korsika auf den Freizeiten. Der ist übrigens nur einen Tag jünger als ich. Er hat viele gute Lieder gemacht. Und er hat in Anlehnung an einen alten Choral, O Heiliger Geist, kehr bei uns ein, eine Strophe formuliert: O Heiliger Geist, kehr bei uns aus. O Heiliger Geist, kehr bei uns aus. So vieles muss aus uns verschwinden. Feg alles, was nichts taugt, hinaus, auch wenn wir selbst es richtig finden. Feg Hochmut, Neid und Hass aus allen Ecken, auch das, was wir noch vor uns selbst verstecken. Nimm Geld und Macht und unsere anderen Götzen und reiß sie von den angestammten Plätzen und schaff dir Raum zum Schalten und zum Walten. Dreh alles um und lass nichts mehr beim Alten. Das geschieht, wenn der Heilige Geist auskehrt, damit er dann einkehren kann in unser Leben, in unser Innerstes und unser Herz und Wesen erfüllen. Deshalb ermuntert Jesus uns auch immer wieder, um den Heiligen Geist auch zu bitten: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, eure Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und Petrus sagt einmal in der Apostelgeschichte: Gott hat den Heiligen Geist gegeben denen, die ihm gehorchen. Das heißt beim Umkehrschluss: Wenn ich Gott und seinem Wort ungehorsam bin, kann Gott mich nicht beschenken. Der Gehorsam, auch zum Beispiel der Gehorsam im Blick auf die Taufe, ist letztlich eine Frage meiner Liebe zu Jesus. Jesus hat gesagt: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und Jesus hat klipp und klar von der Taufe gesprochen. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Deshalb danke nicht nur Jesus für die Vergebung der Sünden, sondern sei ihm gehorsam in der Taufe und lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist und erfahre das, was er dir schenken will und führe dein Leben zur Ehre Gottes. Ich glaube, bei dem chinesischen Christ und Prediger Watchman Nee habe ich dieses hilfreiche Beispiel einmal gelesen. Wenn ich in eine Buchhandlung gehe und kaufe ein zweibändiges Werk, gibt ja so manche Bücher oder Lexika oder was, zwei Bände, bezahle alle beide und in meiner Vergesslichkeit gehe ich einfach raus. Mit zunehmendem Alter wird man schon vergesslich. Ich war vor einiger Zeit mal übrigens auch im Blumengeschäft. Ich hole Blumen für meine Frau, bezahle die und gehe los. Dann sagt die Verkäuferin, ihre Blumen, sie waren wohl schon auf der nächsten Veranstaltung. Kann einem passieren, dass man das vergisst. Aber wenn ich jetzt diesen zweiten Band vergesse, dann gehe ich doch zurück und dann muss ich den nicht nochmal bezahlen, sondern sage dann dem Buchhändler, ich habe hier ganz vergessen, den zweiten Band mitzunehmen, ich habe den ja bezahlt, der gehört mir. Geistlich, so sagt Watchman Nee, sind wir in der gleichen Lage. Glaube und Taufe geben dir ein Anrecht auf zwei Gaben, die Vergebung der Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes. Viele Christen denken für die Vergebung oder danken für die Vergebung und lassen den zweiten Band, die Gabe des Heiligen Geistes, da zunächst mal unberührt liegen. Wir wollen und dürfen für beides danken. Nicht nur für die Vergebung der Sünden, sondern auch für die Gabe des Heiligen Geistes, die uns verheißen ist, wenn wir Jesus und sein Wort ernst nehmen, uns bekehren und uns taufen lassen. Und dann lasst uns dieses Geschenk, diese Gabe des Heiligen Geistes eben auspacken. Nicht nur an einem Sonntag, nicht nur zu Pfingsten, nicht nur bei der Taufe, sondern in unserem Leben, in unserem Alltag entdecken diese Kraft, die Liebe und die Besonnenheit, dieser Geist, der uns nicht resignieren und verzagen lässt. Zurück zur Predigt des Petrus, da heißt es noch in Vers 40, auch mit vielen anderen Worten bezeugte er und ermahnte und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Geschlecht bedeutet Generation oder Volk. Also lasst euch retten aus dieser verkehrt lebenden Generation. Die Sexualität verherrlicht, den Ehebruch verharmlost, die Abtreibung verteidigt, den Konsum vergötzt. Lasst euch erretten aus dieser verblendeten Generation, die so tut, als käme Jesus nie wieder, als gäbe es kein Gericht, vor dem sich jeder einmal vor Gott verantworten muss. Eine Generation, die so lebt, als gäbe es keine Hölle und keine Verdammnis für alle die, die Gott ungehorsam sind. Deshalb bitte ich dich heute im Namen Jesu, nimm das Rettungsgebot an. Ich war noch junger Prediger, da habe ich irgendwo diesen Satz gelesen und den habe ich seitdem im Hinterkopf, bei jeder Predigt. Und dieser Satz, diese Empfehlung eines erfahrenen Predigers lautet so: Predige so, als ob jemand diese Botschaft zum ersten Mal hört und predige so, als ob jemand diese Botschaft zum letzten Mal hört. Und wie gesagt, das habe ich versucht, ein bisschen zu behalten, zu berücksichtigen. Als meine Frau mich kennenlernte und dann mich auch öfter predigen hörte, sie kommt aus einer eigentlich normalen, traditionsreichen Baptistengemeinde, da fragte sie mich, evangelisierst du jeden Sonntag? Nein. Ich mache normale Bibelauslegung. Aber ich habe diesen Satz im Hinterkopf. Predige so, als ob jemand die Botschaft zum ersten Mal hört. Und vielleicht ist jemand auch heute in diesem Gottesdienst, der das zum ersten Mal so hört. Und ich hoffe nicht, dass vielleicht auch jemand hier ist, aber es kann sein, der es zum letzten Mal hört. Ich war als Gemeindepastor manchmal erschrocken, wenn jemand aus der Gemeinde plötzlich verstarb. Dann habe ich mich gefragt, was hat der letzten Sonntag noch von mir gehört? Predige so, als ob jemand die Botschaft zum ersten Mal hört oder als ob er sie zum letzten Mal hört. Dass er nicht verloren geht. Wir saßen in der Gemeinde zusammen in einer Bibelgesprächsgruppe. Da kam eine junge Frau aus Estland. Ich war da in der Stadt gerade zu Besuch und suchte Gemeinschaft. Sie konnte kaum Deutsch. Aber ich werde nie vergessen, wie sie sich vorgestellt hatte. Sie sagte, ich schon gerettet, meine Mutter noch nicht gerettet. Mich hat das beeindruckt. Die hat nicht gesagt, ich gehe schon zur Gemeinde oder ich bin schon gläubig, meine Mutter noch nicht. Nein, ich schon gerettet, meine Mutter noch nicht gerettet. Und damit hat sie auf den Punkt gebracht, worum es geht. Es geht um Rettung. Jesus rettet dich auf der Stelle, wenn du es willst. Es gibt ein Wort, das steht dreimal in der Bibel. Beim Propheten Joel, in der Apostelgeschichte 2, 21, da hat ja Olaf am Sonntag nach Pfingsten noch drüber gepredigt, da wird es nochmal zitiert, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Und Paulus zitiert diesen Satz nochmal im Römerbrief, Römer 10, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Es geht um Rettung. Am 14. April 1912 rammte die Titanic einen Eisberg. Weil nur halb so viele Schwimmwesten wie Passagiere da waren, ertranken damals 1513 Menschen. Einer von denen hieß John Harper. Es war ein schottischer Baptistenprediger und Evangelist, der eigentlich unterwegs war nach Chicago zu einer Evangelisation. Und als er sich in den Fluten über Wasser zu halten versuchte, wurde er auf einen jungen Mann zugetrieben, der sich an einer Planke festklammerte. Und Harper rief diesem Mann zu, junger Mann, sind Sie gerettet? Es war klar, dass mit gerettet nicht die Errettung vom Ertrinkenstod gemeint war, denn in dieser Gefahr standen sie ja alle beide, sondern die Rettung vor dem ewigen Tod. Und als Harper rief, junger Mann, sind Sie gerettet? Da rief der junge Mann zurück, nein. Dann wurden sie wieder durch eine Welle eine Weile getrennt und nach einigen Minuten waren sie wieder so nah zusammen, dass sie sich verständigen konnten und wieder rief Harper, haben Sie Frieden mit Gott gemacht? Der junge Mann zurück, noch nicht. Und dann überrollte Harper eine Welle und er ward nicht mehr gesehen. Aber seine Worte, sind Sie gerettet? Die halten in den Ohren des jungen Mannes wieder. Einige Wochen später, auf einer christlichen Veranstaltung, kommt ein junger Mann nach vorne. Es war die Möglichkeit, Zeugnisse, persönliche Erfahrungsberichte zu geben. Und dann erzählte er seine Geschichte und sagte, ich bin der letzte Mensch, den John Harper zu Jesus führte. Wie gesagt, ich will nicht hoffen, dass das heute meine letzte Predigt ist, die ich halte, und auch nicht deine letzte, die du hörst. Aber ich hoffe, dass diese Frage sich in deinen Ohren festsetzt, sich in deiner Seele festkrallt und dir keine Ruhe lässt, bis dass du sie mit Ja beantworten kannst. Die Frage, bist du gerettet? Zurück nach Pfingsten, Jerusalem. Von den Zuhörern in Jerusalem heißt es, die nun sein Wort annahmen, also es waren nicht alle, da waren ja mehrere Tausend da, alle haben es nicht angenommen, aber die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden zur Gemeinde hinzugetan an dem Tage 3000 Menschen. Das war der Beginn der Gemeinde Jesu. Das war der Anfang der Kirche vor 2000 Jahren, sozusagen eine Massenevangelisation, eine Massenbekehrung und eine Massentaufe. Petrus hat eine Predigt gehalten und 3000 Menschen kamen zum Glauben und wurden getauft. Ich frage mich heute, wie viele Predigten müssen oft gehalten werden, dass sich ein Mensch bekehrt? Wie viele Predigten willst du eigentlich noch anhören, bis dass du Jesus gehorsam bist und auch diesen Schritt in der Taufe wagst und festmachst? Vielleicht ist es heute dein Tag. Ich erinnere noch einmal an die drei Sätze über Pfingsten. Die Predigt über Jesus Christus führt zum Glauben. Die Gläubigen lassen sich taufen und die Getauften bilden die Gemeinde. Übrigens, Jesus rettet uns nicht, im Bild gesprochen, indem er uns wie einen Schiffbrüchigen auffischt und uns einen schwimmenden Balken anbietet. Nein, Jesus zieht uns an Bord eines Schiffes. Einige erinnern noch dieses alte Lied, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Das Schiff der Gemeinde, das wird manchmal auch geschaukelt und geht auch manchmal durch manche Stürme. Aber dieses Schiff hält Kurs. Und dieses Schiff ist unsere Rettung. Und daran wollen wir uns auch als Leute, die vielleicht schon lange zur Gemeinde gehören, erinnern lassen, dieses Schiff der Gemeinde ist kein Kreuzfahrtdampfer, wo wir den Luxus und unser Wohlfühlen, unsere Wellness genießen. Nein, dieses Schiff der Gemeinde ist in erster Linie ein Rettungsboot, das die Aufgabe hat, Menschen, die verloren gehen, hinzuzurufen und dass sie gerettet werden. Früher sagten wir, gerettet sein gibt Retter Sinn. Das wünsche ich euch. Und ich möchte das jedem jetzt so noch persönlich einmal sagen, von dieser Predigt her. Lass dich retten. Bekehre dich. Lass dich taufen. Und danke für den Heiligen Geist und bitte, dass er dich immer wieder neu erfüllt, dass du in dieser Kraft des Heiligen Geistes ein Zeugnis sein kannst, da, wo Gott dich hingestellt hat. Amen.